geht das so. So, dann nehme ich es in der Hand. Also TCP Hijacking müsste eigentlich heißen TCP Connection Hijacking, da es nicht um das Klauen von TCP geht, sondern um das Klauen von Verbindungen. Über TCP Hijacking gibt es verschiedene Aussagen und verschiedene Definitionen. Also es ist nicht so ganz klar in den einschlägigen Texten, was damit gemeint ist, deshalb werde ich das mal klären, dass es da verschiedene Varianten gibt. Ich werde verschiedene Angriffsvarianten vorstellen und die Funktionsweisen. Ziel dieses Vortrages soll es nicht sein, hier irgendwie mit Juggernaut oder solchen Tools Verbindung zu klauen nachher im Hackcenter oder so, sondern mit einfachen Mitteln, mit Bordmitteln, mit einem Paketgenerator einfache Varianten dieses Angriffs durchzuführen und unter Umständen auch selber eigene Varianten, Angriffsvarianten zu entwickeln. Man kann da sehr kreativ sein. Da dies ein Grundlagenvortrag ist, werde ich über die Voraussetzungen sprechen, die notwendig sind für TCP-Hijacking. Es wird um Sniffen gehen, was eine Voraussetzung ist, wie das funktioniert, was man da machen muss. Ich werde kurz über Gegenmaßnahmen sprechen und ich werde an einem kleinen Beispiel zeigen, wie man selber so einen Angriff ganz einfach durchführen kann und zeigen, dass es eigentlich alles relativ trivial ist, da TCP recht unsicher ist, aber das habt ihr ja schon gehört, denke ich mal. Kommt schon gleich die erste Frage. Die gibt es im Netz, ich weiß, zumindest auf meiner Homepage, krecher.de. Sicherlich später auch bei den Dokumentationen zu dem Kongress vielleicht. Also zur Definition. Könnt ihr mal die Fahrstuhlmusik ausstellen? Danke. Zur Definition von TCP-Hijacking. Ich will das mal ganz allgemein definieren als Infiltrieren und oder Übernehmen einer fremden TCP-Verbindung. Infiltrieren, Einschleusen von Kommandos oder Anweisungen in einen Strom, in den Verbindungsstrom. Oder das Übernehmen, mit Übernehmen meine ich das Umlenken der TCP-Verbindung durch den eigenen Rechner. Das würde ich mal beides als TCP-Hijacking bezeichnen. Ziel von solchen Angriffen ist, kann es sein, unter Umständen eine Verbindung komplett zu übernehmen, also jemanden zu klauen, den vermeintlichen Client einfach abzuhängen, hinterher vielleicht mundtot zu machen. Es kann die Verbindung, wie ich eben schon sagte, durch den eigenen Rechner gelenkt werden und durch eine vermittelnde Funktion des Angreifers aufrechterhalten werden. Also unter Umständen kriegen die beiden angegriffenen Parteien das gar nicht mit, dass sie gerade gehijackt wurden. Die Informationen werden durch den eigenen Rechner, also den Rechner des Angreifers, geschleust. Und nach Gutdünken des Angreifers oder wer auch immer, kann man dann Anweisungen einfügen und die Verbindung manipulieren. Ja, ich habe schon gesagt, das Einschleusen von Anweisungen ist TCP-Hijacking. Eine Variante, die ich kurz beschreiben werde nachher, das ist die Übernahme bei Verbindungsaufbau. Kann auch Vorteile haben oder seine Berechtigung haben, komme ich auch noch zu. Eine Berechtigung von TCP-Hijacking ist das Umgehen von einigen Schutzmaßnahmen, was weiß ich, wenn man auf eine bestehende Verbindung trifft, bei der beim Aufbau irgendwelche Passwörter ausgetauscht worden sind oder was weiß ich. So, ich werde jetzt mal auf die Voraussetzungen eingehen, die notwendig sind, um TCP-Hijacking zu betreiben. Da gibt es hardwaremäßige Voraussetzungen. Der Angreifer muss immer in der Lage sein, mindestens von einer Partei der Verbindung, die er da hijacken will, Pakete lesen zu können. Idealerweise sind die Rechner über einen Hub zum Beispiel verbunden, wo er sowohl vom Angreifer und vom Client und vom Server einer Verbindung die Pakete lesen kann. Der Netzwerkadapter des Angreifers muss in den sogenannten Promiscuous Mode schaltbar sein. Das ist auch Voraussetzung, um dann diese Pakete lesen zu können. Das ist eine Voraussetzung für Sniffen. Da komme ich dann aber auch gleich nochmal zu. die Voraussetzungen an die Software, die notwendig sind. Man braucht zunächst einmal einen Sniffer. Sniffer ist zum Beispiel TCP-Dump. Das ist ein sehr komplexes Tool, das ziemlich viele Filtermöglichkeiten erlaubt. Man kann sich zum Beispiel nur Verbindungen über einen bestimmten Port anzeigen lassen, bestimmte Verbindungen zwischen irgendwelchen vorher festgelegten Hosts sich nur anzeigen lassen. Also das ist sehr komplex. Ein weiteres Tool ist TCP-Spy. Das ist ein ganz elementarer Netzwerksniffer, den ich mal selber programmiert habe. Der Vorteil bei dem, der hat natürlich nicht so wie TCP-Dump noch nicht diese Filtermöglichkeiten, zeigt aber neben den Paketen, die da hin und her schwirren, auch den sogenannten Payload an, also den Inhalt der Datenpakete. Das kann ja auch ganz interessant sein. Des Weiteren braucht man einen Paketgenerator, also ein Tool, mit dem man IP-Pakete, TCP-IP-Pakete zum Beispiel, generieren kann und verschicken kann. Ich benutze im Beispiel nachher ein Tool namens IP-Packet von einem gewissen Sean Hardy. Diese Tools gibt es übrigens bei mir auf der Homepage auch zu ziehen. Unter Umständen, um nach dem Angriff das Netz platt zu machen oder die Kommunikationsendpunkte von einem Reconnect abzuhalten oder einfach für ein bisschen Stress zu sorgen, für Verwirrung zu sorgen, kann es unter Umständen notwendig sein, einen Reset-Daemon zu verwenden, der einfach alle anfallenden Verbindungswünsche erstmal grundsätzlich resettet, dass sich da erstmal gar nichts tut, dass man seine Ruhe hat erstmal. Oder man bedient sich eines Synth-Ladders, das kann unter Umständen auch notwendig sein. Natürlich will man vielleicht nicht immer diese Angriffe per Hand machen, obwohl wir das wollen, weil das einfach mal Spaß macht. Es ist sehr lehrreich. Aber es gibt natürlich auch fertige Tools, zum Beispiel Juggernaut, veröffentlicht im Frack-Magazin, ich glaube Ausgabe 50 oder so. Das ist sehr gut, verwendet, glaube ich, diese ganz tolle Cursus-Bibliothek und ist vom Quelltext her sehr interessant. Also ich empfehle für jeden, der sich mit Hijacking befassen will oder mit Sniffen oder was auch immer, da mal den Quelltext zu lesen, das ist wirklich sehr gut. Dann gibt es noch das Tool Hunt, das ist noch ein bisschen ausgereifter. Das hat noch so ein paar ganz spezielle Features, zum Beispiel kann es eine desynchronisierte Verbindung wieder resynchronisieren. Das ist ganz interessant. Da komme ich aber später auch nochmal zu. Außerdem gibt es da Möglichkeiten, in geswitchten Umgebungen Unfug zu treiben. Also Switches zu betrügen mittels ARP-Spoofing und ARP-Relying und sowas. Da komme ich aber nachher auch nochmal ganz kurz drauf. So, jetzt will ich mal kurz auf das Sniffen eingehen, denn Sniffen ist ja Voraussetzung der meisten Hijacking-Attacken. Und mit Sniffen würde ich mal, ich würde es mal so definieren. Sniffen ist das Auswerten von Datenpaketen, die für einen anderen Empfänger bestimmt sind. Ich habe da mal so ein kleines Beispiel angemalt. Da haben wir vier Hosts, die über einen Hub verbunden sind. Und wir sehen, dass Host 0 an Host 3 ein Paket schicken will. Der schickt das in den Hub. Mal Lachs gesprochen. Und Host 3 kann das Paket empfangen, weil er jeder Empfänger ist. Host 2 hat seinen Netzwerkadapter in den sogenannten Promiscuous-Mode geschaltet, kann es auch empfangen und verarbeiten. Host 1 lässt das Paket fallen, weil es einfach nicht für ihn bestimmt ist. Zum Promiscuous-Mode komme ich dann gleich. So, das sind die Voraussetzungen für Sniffen. Wir haben hier einmal den Promiscuous-Mode, den kann man Promiscuous Mode heißt, dass man, wie gesagt, das habe ich ja vorhin auch, glaube ich, schon gesagt, dass man Pakete empfängt und verarbeitet, die eigentlich gar nicht für einen bestimmt sind. Das macht man, indem man seinen Netzwerkadapter in diesen Promiscuous Mode schaltet. Das kann man manuell machen mit dem Aufruf ifconfig eth0promisc, wobei eth0 der Device-Name ist des Netzwerkadapters. Kann natürlich auch anders heißen. Wenn man das aus einem Programm heraus macht, benutzt man diese IOCTL-Funktion, wenn man sich selber welche Sniffer programmieren will. Dass das Ganze trivial ist, zeige ich gleich, indem ich ein kurzes Programmbeispiel auflege. Es gibt noch zu sagen, dass es einige Karten gibt, die diesen Promiscuous Mode einfach nicht unterstützen. Zum Beispiel bin ich auf ziemlich viele IBM-Token-Ring-Adapter gestoßen, die das einfach nicht erlauben, in den Promiscuous Mode zu schalten. Obwohl man eigentlich annehmen würde, dass gerade bei Token-Ring vielleicht das Sniffen besonders einfach sein sollte. Ist aber meistens nicht so. Ein weiteres Element beim Sniffen sind die sogenannten Raw-Sockets. über die man halt, also was Sockets im Einzelnen sind, vielleicht klar, über die man halt Pakete empfangen und verschicken kann auf den unterschiedlichen Netzwerkschichten. Da gibt es diese Raw-Sockets, die alle möglichen IP-Pakete annehmen können. Und es gibt was Linux-spezifisches, das sind diese Packet-Sockets. Mit denen kann man Pakete bereits ab Layer 2 annehmen und verarbeiten. So, jetzt mal dieses kurze Programmbeispiel, einfach nur mal um zu zeigen, dass das Ganze eigentlich wirklich trivial ist, womit wir uns hier befassen. Wir sehen hier ein Beispiel, in dem ein RAW-Socket aufgesetzt wird und der Netzwerkadapter in den Promiscuous-Mode geschaltet wird. Das ist übrigens ein C-Programm für diejenigen, die es nicht erkannt haben. Also da wird eine Interface-Request-Struktur angelegt, der wird der Name des Netzwerkdevices übergeben, ED0. Dann wird dieser mit dem SOC gleich Socket-Aufruf, wird dieser RAW-Socket aufgesetzt. Mit dem ersten Aufruf der IOCTL-Funktion werden die Flags geholt. Dann wird eine ODER-Verknüpfung gemacht und das Promiscuous-Mode-Flag gesetzt. Und im letzten Aufruf werden die Flags wieder geschrieben und die Karte ist im Promiscuous-Mode. Ausgehend von diesem Programm kann man sicherlich dann anfangen, sich komplexe Sniffer oder was weiß ich zu programmieren. So, wir kommen jetzt nicht umhin, uns nochmal kurz mit den Grundlagen von TCP zu befassen. Ich werde das aber ganz kurz halten, also das ist Voraussetzung hier. Und deshalb nochmal ganz kurz den TCP-Verbindungsaufbau. Three-Way Handshake. Das ist zwar, glaube ich, schon in irgendwelchen anderen Vorträgen gekommen hier, aber ich sage es trotzdem nochmal kurz. Wenn ein Client mit einem Server eine Verbindung aufbauen will, schickt er ein TCP-Paket mit gesetztem SYN-Flag an den Server und seiner eigenen initialen Sequenznummer. Der Server schickt ein Paket zurück, in dem das SYN-Flag und das ACK-Flag gesetzt sind mit seiner eigenen initialen Sequenznummer. Im dritten Schritt dann schließlich acknowledge das wieder der Client und die Verbindung ist established. So, jetzt gucken wir uns nochmal kurz an, wie der Datenaustausch funktioniert bei TCP. Und zwar sieht das so aus in diesem Beispiel, dass der Client jetzt ein Paket mit 10 Bytes Payload an den Server schickt. Die Verbindung ist aufgebaut und wir sehen an dieser Sequenznummer 1001 bis 1011, dass das 10 Byte sind. Der Server acknowledge das. Telefon. Der acknowledge das und sagt in diesem Wert bei ACK gleich 1012, dass er als nächstes das Paket mit der Sequenznummer 1012 erwartet. Solange er die Daten, die er vom Client bekommen hat, noch nicht verarbeitet hat intern, verringert sich die Größe seines Empfangfensters in gleich 90, wo es vorher 100 war. Ich möchte noch dazu sagen, dass dieser Pseudo-Dump, wie es hier ist, stark vereinfacht ist. Also das sieht im echten Leben bisschen komplexer aus, aber zum Verdeutlichen, worum es geht, ist das, glaube ich, ganz gut. So, jetzt können TCP-Verbindungen natürlich auch beendet werden. Da gibt es verschiedene Gründe. TCP-Verbindungen werden übrigens nicht immer durch Hackerangriffe beendet, sondern die können auch ganz normal beendet werden. Eine Möglichkeit ist, dass der Rechner ausfällt, da schlägt der Blitz ein, dann haben wir einen Zustand unter Umständen, den man halboffene Verbindung nennt, was auch eine potenzielle Sicherheitslücke ist oder eine Gefahr darstellt einfach. Die Verbindung kann timeouten, nach einer gewissen Zeit der Untätigkeit wird sie beendet vom Server, wird sie als für beendet erklärt. Man kann Verbindungen beenden durch Schicken eines FIN-Flags, wenn man sich einfach gegenseitig nichts mehr zu sagen hat, oder mit dem Reset-Flag, wobei das Reset-Flag bei verschiedenen Implementierungen des TCP-Protokoll-Stacks unterschiedlich reagiert, also unterschiedliche Reaktionen verursacht. So, Grundvoraussetzungen für unsere Angriffe, die wir machen wollen, ist ein desynchronisierter Zustand einer TCP-Verbindung. Das ist entweder Voraussetzung oder Nebeneffekt bei den Angriffen. Das werden wir dann sehen. Ich würde das mal so definieren, dass die Sequenznummern eines eingehenden Paketes außerhalb des Empfangsfensters liegen. Das bedeutet, die Sequenznummer eines eingehenden Paketes ist kleiner als die Sequenznummer, die der Server zum Beispiel eigentlich erwartet. Oder die Sequenznummer ist größer als die erwartete Sequenznummer plus die Größe des Empfangsfensters. In beiden Fällen ist das Paket vom Empfänger nicht akzeptabel und wird gedroppt. Diese Desynchronisation kann auf beiden Enden der Verbindung stattfinden. Also es kann sein, dass nur eine Seite keine Pakete mehr empfangen kann und die droppt, oder es kann sein, dass beide Seiten die droppen, weil sie nicht mehr empfangen können und desynchronisiert sind. So, jetzt kommen wir auch schon zum ersten Angriff. Und zwar geht es hier um die Desynchronisation einer Verbindung mittels Reset und Reopen. Wir finden den Zustand established einer Verbindung vor. Der Angreifer gibt sich als Client aus, schickt dem Server ein Paket mit Reset, mit der entsprechend erwarteten Sequenznummer, und schickt gleich hinterher ein Paket mit Syn gesetzt und einer neuen initialen Sequenznummer, um eben die alte Verbindung zu beenden und eine neue wieder aufzubauen. Der Server antwortet mit seiner neuen Sequenznummer und die Verbindung ist wiederhergestellt. Nur ist sie jetzt desynchronisiert, da kein vernünftiger Datenaustausch mehr stattfinden kann, da zwischen ursprünglichem Client und Server einfach die Sequenznummern, die gegenseitig erwarten, nicht mehr übereinstimmen. Wie das aussieht, zeige ich gleich mal in meinem Dump. Moment. Achso, ja, ich wollte noch dazu sagen, dass der Angreifer in so einem Fall der Desynchronisation vermitteln kann. Also er kann die Pakete nehmen, die da gegenseitig angefordert werden, und kann die so umbauen, dass die für die jeweiligen Kommunikationsendpunkte wieder verständlich werden und denen vorspielen, dass eine bestehende Verbindung einfach weiter besteht. Das kriegen die dann gar nicht mit. Der Datenfluss geht dann durch den Rechner des Angreifers und er hat natürlich volle Kontrolle darüber und kann Anweisungen hinzufügen oder weglassen oder einfach gar nichts machen, je nachdem, wie ihm gerade der Sinn steht. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie das ungefähr aussehen würde. So, wir haben einen Zustand, den Zustand der establisheden Verbindung. Wir sehen, dass der Server vom Client ein Paket mit der Sequenznummer 1000 erwartet. Der Client, also der Hacker, gibt sich als Client aus und schickt dem Server jetzt dieses Reset-Paket mit der erwarteten Sequenznummer 1000 und hinterher gleich ein Syn-Paket mit seiner neuen initialen Sequenznummer. Der Server antwortet mit seinem SYN-ACK-Paket und der neuen initialen, seiner neuen initialen Sequenznummer und sagt, welches Paket er als nächstes erwartet. Da dieses Paket natürlich nicht nur der vermeintliche Hacker empfängt, sondern auch der ursprüngliche Client, kommt es jetzt zu etwas Verwirrung. Denn der Client sagt, ja, dass er ja eigentlich noch die Sequenznummer 5000 vom Server erwartet. Und der ist jetzt mittlerweile bei 3000. Also da geht es durcheinander. So, so ein Angriff kann einige Nebeneffekte hervorrufen. Ich möchte noch dazu sagen, dass dieser Angriff mittels Reset und Reopen nicht bei allen Implementierungen von dem Protokoll-Stack funktioniert. Also da gibt es Betriebssysteme, da tut das nicht so. Geht es einfach nicht. Was? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Naja, wenn du sofort wieder ein SYN-Paket hinschicken würdest. Ja, dann müsste das natürlich irgendwie vielleicht unterbinden oder so. Also es gibt zu diesem Reset- und Reopen-Angriff ein sehr gutes Papier, das ich vorhin noch nachher noch nennen werde. Und zwar heißt das, das kennen sicherlich einige, Simple Active Attacks Against TCP, und da wird das recht ausführlich beschrieben. Also wer sich da nochmal mit auseinandersetzen will, sollte sich das mal antun. Nebeneffekt von diesen von solchen Desynchronisationen ist unter Umständen ein sogenannter ACK-Storm. Das heißt, die Kommunikationspartner werfen sich gegenseitig vor, die falsche Sequenznummer zu haben. Solange da kein Payload in den Paketen drin steckt, passiert da nicht viel. Man wirft sich das halt einmal vor und das war's dann. Aber wenn jetzt Daten ausgetauscht werden sollen, versucht natürlich, da sich jeder im Recht sieht, das Paket wieder zu übertragen, Retransmission. Der Angreifer sollte natürlich in so einem Fall diesen ACK-Storm begrenzen, indem er per Hand einfach alle Pakete acknowledged. Der Angreifer, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, kann die Pakete umbauen und so vermitteln, um den Eindruck zu erwecken, dass die Verbindung ganz normal weiterläuft. Die Verbindung ist abhängig von dem Angreifer in dem Moment. Und natürlich kann er dann den Datenstrom manipulieren. Das ist ja Ziel der ganzen Sache. So, eine ähnliche Variante ist die Übernahme bei Verbindungsaufbau. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Der Angreifer wartet eigentlich auf SYN-ACK-Pakete und sobald sowas auftaucht, schickt er da gleich ein Reset und SYN hin. Und das weitere Vorgehen ist genau wie bei Reset und Reopen, bei dem eben beschriebenen. Man kann das hier benutzen, um vielleicht das zu automatisieren, was weiß ich, indem man einen Hijack-Daemon programmiert, der einfach generell erstmal alles hijackt, was da sich an Verbindungen aufbaut. Da einfach diese Verbindungsaufbauten leicht zu erkennen sind. So, jetzt kommen wir zum nächsten Angriff. Den nenne ich mal Infiltration. Und damit ist gemeint die Desynchronisation einer Verbindung durch Einschleusen von Daten in den Strom. Der Angreifer schickt wieder getarnt als Client ein Payload-Paket mit einer Anweisung, die er gerne ausgeführt wissen würde, an den Server. Der Server führt diese Anweisung aus und die Verbindung ist desynchronisiert, weil die Sequenznummer, die der Server vom Client erwartet, jetzt höher ist als die, die der originale Client liefern kann. Da habe ich auch gleich nochmal so einen kleinen Dump. Es ist kein direkter Datenaustausch mehr möglich, habe ich ja gesagt. Der Angreifer kann auch hier wieder vermitteln und die Pakete forwarden und umbauen, sodass die beiden Endpunkte das verstehen. Man kann diesen Angriff noch als Light-Variante, nenne ich es mal, ich habe es mal Take No Prisoners genannt, durchführen. Das heißt einfach, man infiltriert eine Verbindung ohne Rücksicht auf Verluste, man macht, haut da sein Zeug rein und schert sich nicht um die Konsequenzen. Aber da komme ich dann nachher auch nochmal drauf. So. Das Ganze würde dann so aussehen. Zustand ist wie vorhin auch established. Der Server erwartet ein Paket mit der Sequenznummer 1000. Der Hacker, getan als Client, schickt ein Payload-Paket. Wir sehen, dass er hier 10 Byte schickt. Der Server nimmt es an und sagt, er erwartet als nächstes die Nummer 1011, die Sequenznummer. Der Client schickt wieder, nee, Moment, jetzt ist die Verbindung erstmal desynchronisiert. Denn jetzt will der originale Client selber Daten schicken an den Server. Wir sehen, dass er in diesem Beispiel hier 5 Bytes schicken will, 1000 bis 1005. Und der Server reagiert nun wieder mit Verwunderung, denn eigentlich erwartet er jetzt Paket 1011. Ja, damit ist die Verbindung desynchronisiert. Und jetzt könnte der Angreifer hier an der Stelle dann wieder vermitteln. Wie das funktionieren würde, kann sich sicherlich jeder denken. So, jetzt kommen wir mal zu dieser Light-Variante, die ich da, wie gesagt, Take No Prisoners genannt habe. Man schleust Anweisungen in eine Verbindung ein, ohne Rücksicht auf Verluste. Man versucht auch nicht, das zu vertuschen. Man muss natürlich wissen, was man macht. Und Gefahr laufen, dass das schnell entdeckt wird. Dieser Angriff wird auch in einigen Dokumenten oder ähnliche Angriffe als Simple Hijack oder Simplex Hijack bezeichnet. Man sollte möglichst effektive Anweisungen einflößen oder einfügen, da man in der Regel da keine zweite Chance hat, denn wenn die Verbindung einmal desynchronisiert ist, tut sich da nichts mehr. Man sollte natürlich nach dem Angriff schnell handeln und die eingefügte Anweisung oder das Resultat der eingefügten Anweisung schnell ausnutzen, da unter Umständen das sehr schnell auffällt, da vielleicht sogar der Client das Echo, der Client das Echo vom Server sieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfüge, schickt mir die Passwortdatei per Mail, kann das bei Telnet-Verbindungen als Echo wieder an den Client zurückgeschickt werden. Der sieht denn, dass da plötzlich jemand die Passwortdatei verschickt, kann selber nichts mehr machen und gerät natürlich in Panik und ruft einen Administrator an oder was weiß ich. Man kann natürlich bei solchen Angriffen auf bei solchen Angriffen auf die Leichtgläubigkeit der Opfer bauen, dass die erstmal verwirrt sind und denken, oh naja, ist halt Internet, das geht ja nicht immer. Und man hofft natürlich auch auf reaktionsschwache Opfer, dass die vielleicht im ersten Moment erstmal sehr verwirrt sind und gar nicht wissen, was sie da jetzt machen sollen. Oder es vielleicht gar nicht begreifen, was da gerade vor sich geht. So. Jetzt will ich mal zeigen, wie man sowas mittels der Tools, die ich vorhin genannt habe, macht. So, die Voraussetzung ist, dass der Angreifer sich im selben Netzwerksegment befindet wie das Opfer, wie der Client. Und der Rechner, auf dem, also der Angreifer, sollte root sein auf dem Rechner, auf dem er sich gerade befindet, weil er, um in den Promiscuous-Mode schalten zu können, root sein sollte. Das geht sicherlich auch ohne root zu sein irgendwie, aber durch diesen Aufruf. Unter Punkt 1 zum Beispiel ifconfig ed 0 promisc, habe ich vorhin schon genannt, schaltet der Angreifer zunächst seine Netzwerkkarte in den Promiscuous-Mode. Als nächstes startet er den Sniffer, Spy All. Spy ist dieser TCP-Spy-Sniffer, den ich vorhin erwähnt habe. All heißt, dass er sich auch den Inhalt der Datenpakete anzeigen lassen will. Er setzt sich jetzt hin und schaut sich mal so ein bisschen an, was sich da tut im Netz, und irgendwann stößt er auf folgende Ausgabe. Kann man das erkennen? Jo. Er sieht, dass von einem Rechner mit der IP-Adresse 192.168.0.3 ab Port 23 ein Paket losgeht und bei einem Rechner mit der IP hinten dran 04 an Port 1046 ein Paket ankommt. Er sieht weiter Port 6, heißt TCP. Er sieht die Flags, die gesetzt sind, Acknowledge und Push. Er sieht die Sequenznummern und er sieht, dass da ein Payload besteht. Aus diesen Daten wird er erkennen, dass der Rechner mit der IP 03 hinten dran sicherlich ein Telnet-Server ist, Port 23, und dass der andere Rechner mit der 04 anscheinend ein Client ist, dass da eine Telnet-Verbindung stattfindet gerade. Des Weiteren sieht er an der Ausgabe, dass da der Client, also 04, eine Eingabeaufforderung geschickt bekommt, die heißt root at victim. Da ist also vermutlich ein Nutzer mit dem komischen Namen root gerade angemeldet. Und dieser Nutzer soll nun Ziel unserer Attacke sein. Da vermutlich root über einige weitergehende Rechte verfügt, möchte man sich gerne von dem auf dem Rechner was ausführen lassen, auf dem Server. Und dazu konstruieren wir jetzt ein entsprechendes IP-Paket. So, und zwar nehmen wir dazu das Tool IP Packet, was ich vorhin schon erwähnt habe, und konstruieren dieses Paket. Jetzt mal die einzelnen Optionen mal durchgehen. Also wir sehen, wir schicken von IP 192.168.0.4, das ist der Client, ein Paket an 192.168.0.3, das ist der Server. Option S, Server, Option D, Destination, klar. Wir wollen ein TCP-Paket schicken, das ist diese Option P. Wir schicken es von Port 1046 an Port 23, die Option X und Y. Wir haben die Sequenznummer, wie sie hier steht, ich lese jetzt nicht vor, und wir wollen als nächstes diese Nummer, die dort neben A steht, acknowledgen. Das sind alles Informationen, die wir aus dem vorhin betrachteten Paket, was wir da empfangen haben, entnehmen können. Diese Acknowledgement-Nummer ist übrigens die Sequenznummer des Servers plus Größe seines Payloads. Wir setzen die Flags Acknowledge und Push. Push, damit auf Serverseite die Anweisung, die wir einfügen wollen, sofort ausgeführt wird. Gleich hochgereicht wird sozusagen. Dann setzen wir die Größe des Empfangsfensters. Ich habe die jetzt mal hier, das ist nicht unbedingt zwingend notwendig, ich habe die jetzt mal hier auf 500 gesetzt, Window Size W. Ich schätze die immer, wenn man experimentiert, auf eine möglichst gerade Nummer, damit man seine eigenen Pakete im TCP-Dump oder womit man sich das anguckt, auch noch erkennen kann. Was kommt denn jetzt wirklich gerade von mir? So, und zum Schluss übergeben wir einen Payload mit der Option D, Data. Und wie man erkennen kann, verschicken wir die Passwortdatei per E-Mail an eine Adresse bei GMX. ob das nun sinnvoll ist, diese Passwortdatei zu verschicken oder nicht, das ist eine andere Frage. Man kann sich natürlich auch irgendwas anderes da ausdenken, Manipulationen an der Hostdatei oder was weiß ich. So. Der Server hat das jetzt ausgeführt, diese Anwendung, die Verbindung ist desynchronisiert. Und wir können jetzt überlegen, wie wir jetzt nach dem Angriff weitermachen. Dazu gibt es einfache Vertuschungsmaßnahmen. Wir können vor oder nach dem Angriff den Client erstmal abhängen, indem wir ihm ein Fin- oder Reset-Paket schicken. Dann wird erstmal dessen Verbindung beendet und der denkt vielleicht, ja, ist gerade irgendwie was im Busch. Wir können versuchen, den Client nach dem Angriff mittels Reset-Daemon davon abzuhalten, sich wieder re-zu-connecten und zu überprüfen, was da los ist. Also dem erstmal ein bisschen Einhalt zu gewähren, dass der da erstmal forscht, was da passiert ist. Also man kann dadurch Zeit gewinnen vielleicht. Dann gibt es noch eine ganz interessante Sache, man kann die Verbindung resynchronisieren, was tatsächlich nicht ganz trivial ist, denn der Server erwartet ja eine höhere Sequenznummer, als der originale Client liefern kann. Deshalb müssen wir jetzt, um das zu resynchronisieren, den Client dazu bringen, seinen Sequenznummernzähler zu erhöhen, um die entsprechende Anzahl von Bytes, die wir vorhin in den Strom eingefügt haben. Da der das nicht von alleine macht, kann man ihn dazu auffordern, das zu tun. Da macht zum Beispiel, das ist eigentlich ein etwas, also ich sag mal für Administratoren, die oder Leute, die sich ein bisschen auskennen, die werden sich bei so einem Resynchronisierungsversuch stark wundern. Denn zum Beispiel das tut so, dass man dem Client eine Botschaft schickt, in der steht, da wir gerade irgendein Problem haben, zum Beispiel einen Pufferüberlauf, ist es jetzt notwendig, dass du mal ganz schnell 10-mal auf die Taste so und so drückst. Naja, und wer leichtgläubig ist, drückt halt 10-mal drauf. Bei Telnet wird dann 10-mal ein Datenpaket übertragen. Und der Hacker muss natürlich das acknowledgen, damit das auch funktioniert. Und der Sequenznummernzähler vom Client wird dann hochgezählt. Und man kann mit solchen Methoden halt die Verbindung wieder resynchronisieren. Dass das nicht immer funktioniert oder dass die Leute da nicht drauf reinfallen, das ist klar. Ich empfehle dazu wirklich mal das Tool Handsich nochmal anzugucken, weil da gibt es nämlich ein richtiges Menü. Da kann man zwischen, glaube ich, 5 Texten, die man dem Client schickt, wählen. Nichtsdestotrotz sollte man vorsichtig sein, denn früher oder später kommt sowas raus. Also man kriegt das unter Umständen mit, wenn der Administrator oder der Client oder was weiß ich feststellt, da tut sich irgendwas. Deshalb sollte man wirklich sehen, dass man schnell sein Notebook zusammenklappt und wegläuft. Jo, jetzt mal ganz kurz was zu den Gegenmaßnahmen. So. Man sollte natürlich generell, um sich vor solchen Angriffen zu schützen, verhindern, dass Pakete von anderen mitgelesen werden können. Dazu sei gesagt, dass wenn man statt Hubs Switches verwendet, das auch keinen ausreichenden Schutz bietet, denn durch ARP-Spoofing oder ARP-Relying-Angriffe kann man eine vermeintliche Sicherheit von Switches auch umgehen. Ich möchte da nicht weiter darauf eingehen, ich glaube, es ist auch schon behandelt worden. Ich möchte da auf die Dokumentation von dem Tool Hunt verweisen, da wird das erklärt, wie das geht. Und auf die FAQ von Felix von Leitner, der sich dazu ausgelassen hat, wo das auch nochmal erklärt wird, wie das funktioniert. Die Links hinten zum Schluss nochmal. Man kann natürlich Netztopologien wählen, die weniger anfällig sind. Das ist natürlich auch keine so ausreichende Maßnahme. Also ich sagte vorhin schon, wenn man Token Ring verwendet, ist das eine zusätzliche Sicherheit dadurch, dass eben halt weniger Token Ring Adapter gibt, die man in Promiscuous Mode schalten kann. Ist natürlich auch keine effektive Sicherungsmaßnahme. Man kann IP6 verwenden.
Also IPv6 funktioniert deswegen im Moment nicht, weil es noch keine Handversion dafür gibt. Das ist kein prinzipieller Schutz. Das ist IPsec. Wenn das für IPv6 enabled ist, haben wir ein Problem. Aber ansonsten sind das die gleichen Angriffe.
Der war schon. Gut. Ja, da bin ich nicht da gewesen. Generell kann man eine hohe Sicherheit dadurch erreichen, indem man seine Verbindung verschlüsselt und authentifiziert. So, wie erkennt man jetzt, dass so ein Angriff stattgefunden hat oder gerade stattfindet? Der Administrator, der an seinem Rechner sitzt und sich ständig den TCP-Dump anschaut und den Netzverkehr, wird feststellen, dass unter Umständen plötzlich diese Axe-Storms auftreten oder ständig Retransmissions stattfinden. Da sollte man hellhörig werden und einfach mal gucken, was da los ist. Also daran kann man schon erkennen, dass sich da irgendwas tut. Es können natürlich auch ganz normale Fehler im Netzwerk sein, aber wenn sowas passiert, sollte man da mal nachforschen. Und es gibt Möglichkeiten, Karten, die sich im Promiscuous Mode befinden, im Netzwerk festzustellen durch den Administrator. Wenn man sieht, da schaltet einer ständig seine Karte in den Promiscuous Mode, sollte man da auch mal nachfragen, warum er das macht und ob das wirklich sein muss. So, wir sind auch schon fast am Ende. Deshalb jetzt nochmal ein ganz kurzer Exkurs. Und zwar... da gibt es irgendwelche Tools, aber ich muss dir sagen, keine Ahnung. Weiß ich nicht, tut mir leid. Was? Nee, die Frage war jetzt, glaube ich, wie man das erkennt, ob eine Karte im Promiscuous-Mode ist. Klingt interessant. Ja.
Ja, ich glaube, da gibt es ein Programm von Loft auf Seite weiß ich gar nicht gerade. Das heißt Anti-Sniff. Ich glaube, das kann so ansatzweise Sniffer detecten.
Ja, also anscheinend gibt es da verschiedene Tools, aber das ist ja klar, mit denen man das feststellen kann. Aber wie das nun im Detail funktioniert, kann ich euch jetzt nicht sagen. Das ist auch gar nicht Gegenstand der Veranstaltung hier. So, also jetzt um nochmal auf meinen Exkurs zurückzukommen. Und zwar heißt das How Mitnick Hacked Tsutomu Shimomura. Ich sage das deshalb, nehme ich diesen Exkurs, da Kevin Mitnick, als er auf einem Rechner von Tsutomu Shimomura eingedrungen ist, sich auch einer Hijacking-Attacke unter anderem bedient hat. Also das nur nochmal zur Berechtigung von TCP-Hijacking, dass das auch Sinn macht. Also Kevin wird erstmal root auf einem Rechner, und zwar auf toad.com. Das ist, glaube ich, irgendeine Online-Community heute. Früher war das so irgendeine WG oder so. Von dort fingert er seinen Zielrechner an, Ariel, und stellt fest, dass von dort Verbindungen zu den Rechnern Astarte, Rimon und Osiris bestehen. Osiris ist ein Privatrechner von Tsutomu Shimomura, der bei ihm zu Hause stand. Der hat den hauptsächlich dazu benutzt, um als X-Terminal hat er den, glaube ich, verwendet, um seinen Rechner auf Arbeit zu bedienen irgendwie. Jetzt guckt er erstmal mit Showmount, ob es da irgendwelche Vertrauensbeziehungen gibt zwischen diesen Rechnern. Jetzt macht er eine IP-Spoofing-Attacke und nutzt eine Vertrauensbeziehung zwischen Osiris und Rimon aus. Er loggt sich an Osiris ein und verändert diese R-Hosts-Datei. Jetzt ist er auf Osiris und stellt fest, dass da eine permanente Verbindung besteht zu dem Rechner Ariel, den er eigentlich haben will. Und diese Verbindung ist, glaube ich, ein Terminal oder irgendwas. Und die hijackt er schließlich. Er macht das allerdings nicht mit diesem IP-Packet-Tool, sondern ich glaube mit irgendwelchen Kernel-Modulen. Aber das ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz gelungen, das herauszufinden, die Details, wie er das nun ganz genau gemacht hat. Es gibt also verschiedene Texte dazu, aber wenn das einer rausfindet, kann er das ja mal sagen. So, das nur mal kurz zur Berechtigung von TCP-Hijacking. So, jetzt kommt auch schon meine vorletzte Folie. Die ist nicht so ganz ernst zu nehmen, denn ich habe hier mal zum kreativen Umgang mit der Shell einen Reset-Daemon programmiert. Ne, Moment. Der sieht so aus. Damit will ich eigentlich nur mal zeigen, dass das relativ einfach ist, einen Reset, also gut, es ist sicherlich kein Daemon im herkömmlichen Sinne, aber mit der Verwendung der Shell, TCP-Dump habe ich da benutzt, ich glaube SED und das Tool IP-Packet, ein paar Shell-Befehle, ist es durchaus möglich, einen Reset-Daemon auf einfache Weise zu konstruieren. Der ist Wie gesagt, könnt ihr das vielleicht mal, ist jetzt wahrscheinlich sinnlos, so auf die Schnelle das Ding so zu verstehen. Es funktioniert auch nicht immer. Deshalb, wen es interessiert, der kann sich das ja in Ruhe nochmal angucken oder vielleicht verbessern, weil so ganz zuverlässig läuft das auch nicht immer. Aber es geht, prinzipiell. Dankeschön. So, jetzt sind wir am Ende. Ich will nochmal kurz auf die Quellen und Texte eingehen, die ich verwendet habe. Und zwar der erste Text, habe ich vorhin schon erwähnt, Simple Active Attacks, wirklich auch verschrieben, against TCP. Da wird sehr eingehend diese Reset Reopen-Geschichte nochmal beschrieben. Das ist auch ein sehr gutes Papier. Dann empfehle ich die Seiten von Pavel Krautz, der dieses Handprojekt gemacht hat. Das hat eine sehr gute Dokumentation, auch der Quelltext ist interessant, sollte man sich mal angucken. Schon allein wegen diesen Resynchronisierungsanweisungen da oder diese Meldung, ist sehr lustig. Dann natürlich FRAC 50, da wird das Tool Juggernaut beschrieben, Hijacking-Tool, sollte man lesen. Wer sich etwas mit Netzwerkprogrammierung oder Programmieren von Sniffern auseinandersetzen will, könnte sich das den Text Packet Sniffer Construction, da gibt es mehrere Teile davon, mal ziehen. Das gibt es unter anderem auf Packet Storm. Da gibt es auch noch ganz viele andere Texte zum Thema Sniffen. Also ich habe dieses Packet Sniffer Construction mir mal genau angesehen und das ist wirklich interessant und sehr lehrreich. Also wenn man wirklich da einsteigen will, wird man da wirklich an die Hand genommen und kann sich seine Sniffer programmieren. Dann sollte man sich natürlich RFC 793 zum Transmission Control Protocol angucken. Das ist immer wichtig. Dann die vorhin schon erwähnte FAQ von Felix von Leitner, die Switching and VLAN Security FAQ, wo es um dieses ARP-Spoofing und so ging. Dann, wen es interessiert, zu meinem Exkurs über diesen Angriff von Kevin Mitnick auf den Rechner von Tsutomu Shimomura. Da gibt es ein Posting von Tsutomu, was er mal in irgendeine Usenet-Newsgruppe da gepostet hat. Der Text ist halt auch bekannt unter dem Namen How Mitnick Hacked Tsutomu Shimomura with an IP Sequence Attack. Das eigentlich Interessante an diesem Text oder an diesem Hack war ursprünglich oder ist diese IP Spoofing Attacke. Da hat nämlich Kevin IP gespooft und hat unter anderem die Sequenznummer, die initiale Sequenznummer berechnet, die dieser Rechner, den er angreifen wollte, zurückliefert. Von daher ganz lehrreich. Ja, und zum Schluss auf meiner Homepage gibt es die Tools IP Packet und den Sniffer TCP Spy, den ich hier verwendet habe. Da gibt es den Reset Daemon, naja, und die Folien halt, die ich jetzt hier benutzt habe. Was? Ja, die gibt es ja auch. Ist alles drauf. Allerdings gibt es die Links nicht als Links, sondern nur als PDF-Datei halt. Naja, ist egal. Gut. Okay, das war's von meiner Seite. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Da vorne. Juristisch. Ich könnte dem mal ein Mikrofon geben, ich verstehe nichts.
Also was gibt es für Risiken in Sachen halt Juristik, wenn jetzt mit sowas erwischt wird? Also ich meine jetzt damit eine kleine Attacke oder sonst was, was passiert da im Regelfall? Wenn jetzt der Admin nicht wirklich spitz kriegt, dass er sich weiß, seine MAC-Adresse, seine IP-Adresse und erstmal weiß er nicht unbedingt viel mehr und dann Provider weiß er, was kann man erwarten, wie weit kommen die und was ist da so, gibt es da irgendwelchen Erfahrungsschatz?
Naja, du musst mal sehen, dass diese Angriffe, so wie ich sie hier gezeigt habe, nicht im wilden, weiten Internet so verwendet werden, sondern da geht es eigentlich eher so um geschlossene Netze, wo man wirklich Zugriff auf Pakete hat, die da rumschwirren. Also, was weiß ich, in deinem Wohnheim, wo Hubs und Switches stehen oder in deiner Firma, wo die Rechner über Hubs und Switches verbunden sind. Naja, und wenn du in deiner Firma anfängst, da die Verbindung von deinem Chef zu klauen, dann wird er dich rauswerfen wahrscheinlich. Naja, und in der Uni, dann wird dir vielleicht der Wohnheimplatz gekündigt oder so. Also, es hängt ja natürlich auch davon ab, was genau du da machst und wie kriminell das ist.
Frei kommuniziert ohne ein Subnetz, dann passiert mir nichts, oder wie? Dann ist das sozusagen legitim, weil der sich nicht geschützt hat durch eine Firewall oder ähnliches.
Ja, das hat jetzt erstmal mit Firewalls hier nichts zu tun. Es geht jetzt wirklich nur um die Technologie, wie man, wenn man diese Pakete empfangen kann, eben solche Verbindungen klauen kann und penetrieren kann. Also,
ich meine... mal anfragen, so, ob das hier irgendwelche Erfahrungsberichte oder so gibt. Ich meine, ich bin kein Hacker. Ich muss einfach nur wissen. Das ist eine Interessensfrage.
Hier vorne.
Ja, der Punkt bei diesen Attacken ist doch, dass du die Quell-IP änderst. Da steht also nicht deine IP drin. Der Einzige, der das also sehen kann, ist der Admin in dem Netz, aus dem du angreifst. Und da du auch die ARP-Adresse frei wählen kannst, ist im Grunde nicht möglich, da nachzuvollziehen. Also wenn ein Attacker weiß, was er tut, hast du verloren, um zu suchen, wer das jetzt war, was der wann gemacht hat. Insofern, es gibt also meines Wissens keinen Fall, wo jemals dafür jemand belangt wurde. Aber das ist auch nicht so, dass irgendwie ständig irgendwo auf der Welt passiert. So wird nicht viel drüber geredet, wenn es mal gemacht wird. Also wer damit mal rumspielen will, hier gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch gibt, ein Linux-Deathmatch eigentlich auf dem Kongress traditionell. Und da wird diese Art von Angriff wird da auch ganz gern gefahren.
Der findet heute statt. Heute Abend ist angekündigt, dass der Virus, weiß da Bescheid, der sitzt im Nock meistens.
Wo findet denn der statt, wenn ich mal fragen darf?
Ich vermute in der Arena, ich weiß es aber nicht.
Okay. So, da hinten meldet sich noch jemand.
Das ist jetzt aber nur interessant, wenn das, also wenn der Angreifer im selben Segment ist, wie der Rechner zum Angreifen.
Also er muss zumindest von einer Seite die Pakete lesen können. Also wenn ich jetzt irgendwo eingewählt bin über AOL und will jetzt von zwei irgendwelchen anderen Rechnern da mir was hijacken oder so, geht das natürlich nicht. Man muss die Pakete lesen können.
Also das würde auch prinzipiell funktionieren bei irgendwelchen logischen Netzwerken, die man sich jetzt selbst aufgebaut hat, die auf Ethernet funktionieren und wo dann jeder alle Pakete kriegt oder so.
Ja, da ist es halt eine Gefahr. Ne? Ich habe hier gerade zugeworfen gekriegt, man kann auch im weiten Internet solche Hijacking-Attacken machen, indem man die Sequenznummer rät. Das ist vielleicht, machen wir nächstes Jahr. So. Ja, gut, wenn sich da jetzt keiner mal meldet, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen weiteren diskordischen Kongress. Applaus